Manche Gehirne werden als passend empfunden zu Standards, Normen und Erwartungen und manche Gehirne werden als nicht passend gelesen. Die werden dann in der internationalen Klassifikation als Störungen bezeichnet. Die Neurodiversitätsbewegung will davon weg. Wir wollen also nicht von Störungen sprechen, sondern unsere Formel bedeutet anders, aber vollkommen richtig im Kopf.
Erzähl mal, wie geht's dir? Talk bei Salon 5.
Neurodivergent beschreibt Menschen, deren Gehirn anders funktioniert als beim Durchschnitt der Gesellschaft. Ist Schule dafür eigentlich ausgelegt? Wir sind Finja und Sandro von Salon 5 und heute sprechen wir mit André Zimpel über Neurodivergenz in der Schule. Herr Zimpel, Sie sind Professor mit den Förderschwerpunkten geistige Entwicklung und Autismus. Wie kamen Sie überhaupt dazu, zu dem Thema Neurodiversität zu forschen?
Ja, also Neurodiversität hat mich von Anfang an begeistert, weil ich denke, es ist eine der härtesten Tatsachen in der Wissenschaft. Das menschliche Gehirn ist so groß wie etwa anderthalb Stück Butter und ist trotzdem die komplizierteste Materie, die wir im Universum kennen, die überhaupt von der Wissenschaft beschrieben wurde. Das menschliche Gehirn besteht aus 86 Milliarden Nervenzellen. Jede Nervenzelle ist so kompliziert wie eine ganze Stadt. Sie ist verbunden oder sie hat Verbindungen zu anderen Nervenzellen, also jede einzelne Nervenzelle, die sich so zwischen 10.000 und 1.000 Verbindungen beziffern lassen. Das sind also 5.500 Verbindungen im Durchschnitt. Wenn ich jetzt 86 Milliarden multipliziere mit 5.500, komme ich auf 473 Billionen Nervenverbindungen. Das sind also so viel, dass man sagen könnte, dass in einem Kubikmillimeter Gehirn unter dem Mikroskop mehr Verbindungen sichtbar werden, als Sterne in der Milchstraße bekannt sind. Und wenn man sich das klar macht, wird deutlich, dass es kein Gehirn zweimal geben kann. Wir vergleichen deshalb Gehirne gern mit Schneeflocken. Die sehen von Weitem auch alle gleich aus, aber unter dem Mikroskop betrachtet gibt es keine Schneeflocke zweimal. Und so ist es auch mit menschlichen Gehirnen. Selbst eineiige Zwillinge verfügen über radikal unterschiedliche zentrale Nervensysteme, weil wir viel zu wenig Gene haben, die jede Verbindung vorher festlegen könnten. Darum hat jedes Gehirn eine einmalige Perspektive auf die Welt und das beschreibt Neurodiversität. Also eine der radikalsten Formen der Diversität, die die Menschheit oder die Biologie hervorgebracht hat. Das sollte man sich klar machen. Das ist also eine harte wissenschaftliche Tatsache. Und wenn wir jetzt anfangen, über Neurodivergenz zu reden, dann kommen wir in den Kulturbereich, weil das ist ein kulturelles Phänomen. Manche Gehirne werden als passend empfunden zu Standards, Normen und Erwartungen und manche Gehirne werden als nicht passend gelesen. Die werden dann in der internationalen Klassifikation als Störungen bezeichnet. Und die Neurodiversitätsbewegung will davon weg. Wir wollen also nicht von Störungen sprechen, sondern unsere Formel bedeutet anders, aber vollkommen richtig im Kopf. Ja, das heißt also, die Linie zwischen neurotypisch gelesenen Gehirnen und neurodivergent gelesenen Gehirnen ist ein moving target, also ein bewegliches Ziel oder eine fließende Grenze, könnte man sagen, die stark von kulturellen Erwartungen, Normen und Standards abhängt. Und die Schule ist voll davon. Vor allem durch OECD-Vergleiche stehen Schulen unter dem permanenten Druck, sich Normvergleichen zu unterziehen. Und das führt dazu, dass wir eine Gruppe von SchülerInnen haben, die sich in Schule unglaublich wohlfühlt, weil sie sagen, die Schule passt genau zu meinem Gehirn. Ich bekomme genau in dem Moment neuen Stoff, wenn ich bereit dafür bin. Ich bekomme genug Übungszeit. Ich bekomme genug Unterstützung in der Schule. Ich kann mich hier fantastisch entwickeln. Ja, das sind die Leute, die wir als neurotypisch bezeichnen. Zu diesen neurotypischen Leuten gehören aber auch noch viele andere, die sagen, okay, Schule passt nicht immer zu mir, aber ist im Großen und Ganzen doch okay. Und wenn ich mir hier und da ein bisschen Mühe gebe, dann komme ich damit gut klar. Also die einen sagen, Schule ist ein bisschen unterfordernd für mich. Ich langweile mich oft in der Schule, aber ich komme schon klar. Und andere sagen, okay, manche Fächer überfordern mich, Aber ich komme schon klar, mit ein bisschen Übung oder Nachhilfeunterricht kriege ich das gut hin. Das ist die Gruppe der neurotypisch gelesenen Menschen. Und dann gibt es noch eine große Gruppe. Grobe Schätzungen sagen, jede siebte Schülerin ist davon betroffen. Und das ist eine große Gruppe. Die erleben die Schule oder Bildungseinrichtung generell als so unterfordernd und so überfordernd zugleich, dass sie in die Gefahr laufen, Angststörungen oder Depressionen zu entwickeln. Das heißt, die müssen sich so anstrengen, um diese Standards, Normen und Erwartungen zu erfüllen, dass sie ihre Gesundheit gefährden. Und da sprechen wir von neurodivergent gelesenen Menschen.
Ja, vielen Dank schon mal. Was ist denn Ihre Einschätzung? Wie blickt die normale Gesellschaft, also in Anführungszeichen normale Gesellschaft, auf die Neurodivergenz?
Ja, also wenn es die normale Gesellschaft gibt es natürlich nicht, weil aus der Perspektive der Neurodiversität ist ja jeder Mensch anders und der normale Mensch ist eine Fantasie, die wir gerne ansetzen, den es eigentlich gar nicht gibt. Also wenn wir Otto Normalverbraucher und Lieschen Müller sind natürlich Fantasiegestalten in unseren Köpfen. Ja, ich könnte auch mathematisch beweisen, dass die genauso heterogen sind, wie das die Neurodiversitätsforschung zeigt. Aber trotzdem, es gibt so eine Art Schwarmintelligenz unter neurotypisch gelesenen Menschen, die so einem Traum von Normalität anhängen. Normalität ist, ich kenne immer noch, früher war das so ein Sehnsuchtsort, Normalität. Die sagten so, ach, wenn ich doch so ein bisschen ein Stückchen Normalität in meinem Alltag, da habe ich Sehnsucht nach, da wo mal alles sozusagen erwartbar abläuft und so weiter. Also Normalität ist so eine Idee, die romantisch aufgeladen ist, würde ich mal sagen, die so einen Wohlfühl, so einen Kuschelmoment enthält, was Realita gar nicht gegeben ist. Ne? Das muss man so sehen. Und dieses Kuschelmoment wird verteidigt. Das verteidigen Eltern zum Beispiel, wenn wir sagen, dass Schule so, wie sie beschaffen ist, na, also oft mehr Schaden als Nutzen anrichtet, weil sie viele junge Leute die Neugierde austreibt, weil Schule so auf Anpassung gedrillt ist, dass viele Menschen ganz einfach die Lust am Lernen verlieren. Wenn wir das erzählen, dann sagen viele Eltern, ja, wir wollen aber die Schule nicht ändern. Uns hat es doch auch nicht geschadet. Wir sind doch so toll geworden. Ne? Also das ist diese Kuschelvorstellung von Normalität. Und dann müssen wir diesen Eltern sagen, ja, aber in einer moderner eingerichteten Schule hätten sie noch besser werden können, als sie jetzt schon sind. Und das ist für Eltern schwer vorstellbar. Ne? Und darum haben wir das große Problem, dass wir einen großen Druck von Eltern haben, die Schule nicht zu verändern, nicht zu modernisieren. Darum haben wir eine Schule, die noch sehr an den alten Fritz und Preußen erinnert, also wo es hauptsächlich darum geht, dass Menschen lesen, schreiben und rechnen lernen. Sie müssen lesen und schreiben lernen, damit sie Gesetze dekodieren können und befolgen können. Und sie müssen rechnen können, damit sie mit ihrem Gehalt über den Monat kommen und nicht pleite gehen. Und diese Grundgedanken tragen heute immer noch die Schule. Das ist nicht grundverkehrt. Es ist schon toll, lesen und schreiben zu können. Das ist wirklich auch eine der wichtigsten Fähigkeiten, über die wir verfügen in der digitalen Welt. Ich bin dafür, möglichst allen Menschen lesen, einen Zugang zur Schrift zu geben. Das ist ja auch die Idee der Inklusion. Nur sind die Wege oft sehr verschieden. Wir haben zum Beispiel neurodivergente Menschen, die zuerst lesen und schreiben lernen und dann erst sprechen. Bei denen muss der Unterricht im Lesen und Schreiben schon im Vorschulalter beginnen, obwohl sie nicht sprechen können. Ja, und daran sieht man schon, es gibt solche individuellen Zugänge, die in der Schule nicht mal gedacht werden. Ja, an die noch nicht mal selbst, wenn die Schule behauptet, ein Universal Design zu befolgen und also sozusagen eine Barrierefreiheit für viele bekannte Formen von Beeinträchtigung sind, bleibt die Schule gnadenlos hinter wissenschaftlichen Erkenntnissen zurück, wie sie heute verfasst ist. Und der Druck ist international. Der kommt also nicht von Regierung oder Landesregierung, sondern der kommt durch OECD-Vergleiche auf der einen Seite und dem Normalitätstraum von Eltern. Eltern, die sich wünschen, dass die Kinder das gleiche Schulsystem erleben wie sie, weil sie vielleicht unbewusst Angst haben, dass ihre Kinder klüger sein könnten als sie, was Eltern auch ein bisschen unter Stress setzt.
Ich kann Ihnen sogar sehr gut folgen. Ich bin tatsächlich neurodivergent. Ich habe Autismus. Von daher, ich kann da sehr gut folgen, was Sie da
Ja, das
erklären.
freut mich.
Das wollte ich nur einmal beigeführt haben.
Ja, vielen Dank für die Rückmeldung.
Wie können denn Schulen spezifisch Neurodivergente besser inkludieren? Also was gibt es da vielleicht für Maßnahmen, die man irgendwie einführen kann? Sie haben ja das gerade schon ein bisschen angeschnitten.
Ja, also wir bräuchten eigentlich neuroinklusive Schulen. Und das bedeutet, viele denken, es genügt, dass man ein paar Kleinigkeiten einrichtet. Also für Menschen im Autismus-Spektrum denkt man, das reicht, wenn die Kopfhörer aufsetzen dürfen mit Noise Cancelling und dass die Ohrensessel bekommen, dass sie sich mal wegdrehen können, wenn es zu stressig wird. Das hilft tatsächlich manchen Personen im Autismus-Spektrum, hilft das. Aber andere sagen wiederum, ich bin so empfindlich auf der Haut, dass ich so einen Kopfhörer gar nicht ertragen kann. Andere sagen, wenn ich im Ohrensessel sitze und mich wegdrehe von den anderen, dann wird der Stress noch größer, weil ich gar nicht sehe, welcher Lärm auf mich zukommt. Es ist besser, ich sehe die Gefahr oder den Stress vorher. Das heißt also, es ist nicht so einfach. Das heißt, wir müssen den Menschen zuhören. Wir müssen solche Möglichkeiten erlauben und schaffen, aber gleichzeitig hören, ob sie zu den Personen auch passen. Im Beispiel ist der Teach-Ansatz. Der Teach-Ansatz ist von Eltern entwickelt worden in einer Zeit, wo man den Eltern noch die Schuld für den Autismus ihrer Kinder gegeben hat. Da hat man gesagt, das ist eine Bindungsstörung, Autismus, und hat die Eltern beschuldigt, was falsch zu machen. Und in ihrer Verzweiflung haben die Eltern Materialien entwickelt, mit denen sie zeigen könnten, dass ihre Kinder wunderbar lernen können, wenn man ihre Neurodivergenz berücksichtigt. Und daraus sind so Teach-Materialien entstanden. Die sind manchmal richtig gut, aber sie passen nicht immer nach unserer Forschung. Es gibt sozusagen Teach-Materialien, wo einzelne Personen im Autismus-Spektrum sagen, ja, für mich ist das gar nicht hilfreich, alles zu bebildern. Ich denke eher in Sprache, ich brauche gar keine Bilder. Andere sagen wieder, die Bilder sind unglaublich hilfreich für mich, dass alles bebildert wird, weil sie eher bilddenkend sind. Wir haben also eine sehr hohe Diversität unter Menschen im Autismus-Spektrum. Das zeigt unsere Forschung. Es sind mittlerweile 200 Gene bekannt, die auf unterschiedliche Weise zu Autismus führen. Man schätzt, dass es insgesamt so 400 Gene geben müsste. So, ich kann ja mal einige nennen. Also zu uns kommen zunehmend Eltern auch und sagen, mein Kind hat KMT 3a. Das ist also ein auf Chromosom 11 ein Gen. Wenn das leicht mutiert ist, bedeutet das, dass weniger Lysine im Gehirn gebildet werden. Wenn weniger Lysine gebildet werden, bedeutet das, dass auch weniger Gamma-Aminobuttersäure gebildet wird. Gamma-Aminobuttersäure ist der universelle Hemmstoff. So, diese Kinder haben dann weniger Hemmung im Gehirn. Sie leben in einer intensiveren, fragmentierteren und aversiveren Welt. Wir können das also biologisch nachweisen. Nur ist das nur eine ganz kleine Gruppe unter den Menschen im Autismus-Spektrum. Das muss man dazu sagen, weil, wie gesagt, 400 Gene im Verdacht stehen. Ne? Darum kann ein einzelnes Gen auch nur immer eine kleine Gruppe erklären. Aber ich könnte jetzt viele Gene nennen, die alle belegen, dass die Beschreibung, dass sie in einer intensiveren, fragmentierteren und aversiveren Welt leben von Menschen im Autismus-Spektrum, sich biologisch belegen lassen. Durch immer mehr Forschung. Das ist erstmal großartig, weil wir die Bücher von Axel Brauns und Temple Grandin jetzt mit wissenschaftlichen Mitteln evidenzbasiert bestätigen können. Wir können also zunehmend zeigen in der Neurodiversitätsforschung, dass diese Dinge tatsächlich vorhanden sind. Das bringt aber eine große Gefahr, nämlich die Gefahr der Eugenik. Das heißt also, dass durch die Genforschung Eltern gesagt wird, ihr Kind könnte im Autismus-Spektrum sein. Sie können sich gegen dieses Kind entscheiden. Und das weckt, wir haben bei Trisomie 21, erleben wir, welche Probleme das aufwirft. Kinder mit 47 statt 46 Chromosomen in jeder Zelle haben eine geringe Chance, auf die Welt zu kommen. Deshalb sind wir in der Pflicht zu zeigen, welche Potenziale Menschen im Autismus-Spektrum haben, was wir verlieren würden, wenn sich Eltern gegen ihre Kinder entscheiden würden, wenn es einen genetischen Zusammenhang gibt. Deshalb halte ich Neurodiversitätsforschung für ganz zentral. Wir müssen also gleichzeitig über die Schwierigkeiten reden, die SchülerInnen und auch Erwachsene in der Arbeitswelt haben, die im Autismus-Spektrum sind und über Nachteilsausgleiche. Aber wir müssen gleichzeitig über deren Potenziale und Möglichkeiten reden, die oft über den Möglichkeiten von neurotypischen Personen liegen.
Daran würde ich jetzt auch einmal anknüpfen wollen, was denn neurodivergente Personen vielleicht können, was neurotypische Personen nicht können.
Also unsere Forschung zeigt, dass Details, die neurotypischen entgehen, oft von Menschen im Autismus-Spektrum sehr deutlich erkannt werden. Dass sie also zum Beispiel für Details offen sind, die neurotypische ganz einfach übersehen. Und zwar geht es hier um Aufmerksamkeit. Also es geht nicht um die Sinnesorgane. Das heißt, jemand kann eine Brille tragen und trotzdem mehr sehen als andere, wenn er im Autismus-Spektrum ist. Wir haben bei uns im Zentrum jemanden, der ist blind, der hat nur einen ganz kleinen Sehrest und der kann trotzdem mehr Dinge mit seinen Augen erkennen als neurotypische. Also mit seinem Sehrest sieht er mehr als Person. Und darum ist es wichtig, dass man das von den Sinnesorganen trennt. Es geht um Aufmerksamkeit und nicht um Wahrnehmung. Das wird oft verwechselt. Das heißt also, das Aufmerksamkeitsspektrum von Personen im Autismus-Spektrum kann unglaublich vergrößert sein. Das ist auch der Grund, dass einige Hightech-Firmen bevorzugt Menschen im Autismus-Spektrum einstellen, weil sie herausgefunden haben, dass sie 4-mal so wenig Fehler beim Programmieren und auch beim Qualitätsmanagement machen als neurotypische Personen. Ja, deshalb sind auch Menschen im Autismus-Spektrum überrepräsentiert in Hightech-Firmen, als wir das in der Gesellschaft haben. Also etwa doppelt so viele finden wir in Hightech-Firmen als außerhalb. Trotzdem fühlen sich Menschen im Autismus-Spektrum reduziert auf Informatik und Mathematik. Wir haben natürlich auch Menschen im Autismus-Spektrum, die eine Dyskalkulie haben. Wir haben ProfessorInnen für Literaturwissenschaft, die im Autismus-Spektrum sind, weil ihnen diese Detailwahrnehmung auch in der Literatur hilft. Also Menschen im Autismus-Spektrum können ihre Detailwahrnehmung in allen Berufen erfolgreich einsetzen, zeigt unsere Forschung. Aber nur in der Informatik wird es momentan erkannt. Ja, Geschichtswissenschaften. Ich habe eine Kollegin, die ist Geschichtswissenschaftlerin an der Uni Hamburg, die natürlich auch durch ihr detailliertes Gedächtnis und ihre detaillierte Wahrnehmung eben ja Geschichtsfakten viel besser parat hat als andere. Ne? Also diese Stärken zeigen sich in allen Bereichen der Gesellschaft. Sie werden aber momentan nur etwas anerkannt im Informatikbereich. Und trotzdem finden wir in MINT-Berufen etwa nur 16% der Personen im Autismus-Spektrum. Auch da ist noch unglaublich viel Luft nach oben. Also wir sind gerade am Anfang, diese Potenziale zu beweisen. Beweisen ist übertrieben. Evidenzbasiert nachzuweisen, so ist es korrekt. Und hoffen, dass das Bewusstsein nicht nur in der Informatik wächst für Potenziale von Menschen im Autismus-Spektrum, für Potenziale von Menschen im ADHS-Spektrum, von Menschen mit Legasthenie, von Menschen mit Tourette-Syndrom und so weiter und so fort. Das Tolle an der Neurodiversitätsbewegung ist, dass sich diese Gruppen von Personen zusammenschließen und dadurch einen höheren Impact haben. Ja? Also wir haben nur etwa 1 Million Menschen im Autismus-Spektrum, etwa die Hälfte hat eine Diagnose, die andere Hälfte ist gar nicht diagnostiziert. Also es ist keine Modediagnose, sondern es ist einfach, wir haben viel zu wenig Diagnosen in Wirklichkeit. Wir erleben immer, wenn ein Schüler zu uns ins Zentrum kommt und wir führen den ADOS-2 und den ADR durch, das sind die Goldstandards für die Autismusdiagnostik. Dann steht der Vater daneben und sagt, alles, was Sie über meinen Sohn sagen, trifft auch auf mich zu. Und der arbeitet bei Airbus zum Beispiel erfolgreich. Also solche Fälle haben wir sehr oft. Wir haben viele nicht diagnostizierte Personen in Deutschland.
Können Sie sich vorstellen oder beziehungsweise beantworten, wie diese ganzen Vorurteile gegenüber neurodivergenten Menschen überhaupt zustande kommen?
Die sind durch einen Intelligenzkult entstanden, der sozusagen die Benachteiligung von Frauen rechtfertigte, also indem man Männern eine Intelligenz, Männer waren für den Intellekt zuständig, Frauen für das Emotionale. Man brauchte diesen Intelligenzkult für die Kolonialisierung, also Menschen in Kolonien mussten weniger intelligent sein, also auch der Rassismus ist damit ganz stark verbunden mit diesem Intelligenzkult. Also wir finden Kant, der sowohl die universellen Menschenrechte formuliert hat, hat aber auch rassistische Schriften über verschiedene Kulturen veröffentlicht. Also dieser Intelligenzkult führte dazu, dass man Menschen brauchte, die man als wahnsinnig stigmatisierte. Ja, das hat Michel Foucault sehr schön in seinem Buch Wahnsinn und Gesellschaft untersucht. Also wir leben heute noch in einer Gesellschaft, die unterscheidet zwischen vernunftbegabten und intelligenten Menschen und Menschen, die wir als intellektuell minder bemittelt einschätzen. Und diese Unterscheidung ist ganz zentral für die Zeit der Aufklärung, die ja immer noch nicht ganz vorbei ist. Ne? Diese Trennung, also Kolonialismus, Rassismus, Gender Bias, also all diese Dinge sind in diesem Intelligenzkult begründet. Und dieser Intelligenzkult basiert auf der Trennung zwischen intelligenten und minder intelligenten Menschen. Und das löst sich gerade durch die Entwicklung künstlicher Intelligenz auf. Wir kriegen gerade einen Panoramablick auf die Intelligenz von Menschen und sehen, dass Maschinen das, was man als Zentrum der Intelligenz bezeichnet hat, heute besser als alle Menschen beherrschen. Also Maschinen können Intelligenztests heute besser lösen als jeder einzelne Mensch. Na, wir befähigen gerade Maschinen dazu. Und jetzt wird deutlich, dass die menschliche Intelligenz viel mehr Dimensionen umfasst, als wir in Schule und Arbeitswelt messen und zugrunde legen. Ja? Interessanterweise ist gerade diese Technik, die das ermöglicht, wahrscheinlich von einem Menschen im Autismus-Spektrum entwickelt worden. Nämlich George Boole hat im Nachhinein alle Eigenschaften von jemandem, der im Autismus-Spektrum war. Das war ein Autodidakt. Der hat sozusagen rausgefunden, dass das logische Denken, was in der Philosophie als höchste menschliche Eigenschaft angesehen wurde, sich auf eine ganz einfache mathematische Formel reduzieren lässt, die man in einfache Schaltkreise überführen kann. Und in jedem Computerchip, den wir heute benutzen, ist das ganze logische Denkvermögen der aristotelischen Philosophie enthalten. Also jeder Computerchip kann genauso logisch denken, wie Aristoteles das begründet hat, weil ein Mensch im Autismus-Spektrum rausgefunden hat, wie man das in Schaltkreise übersetzt. Ne? Ich will nur zeigen, dass wir diese neue Auffassung von Intelligenz, also diese Logik, ist nur eine kleine Facette menschlicher Intelligenz. Ja? Also das wusste schon George Boole, indem er seiner Frau gesagt habe, glaube nie einer logischen Argumentation, weil die ist nur nichts anderes als die Umformung von bekannten Sätzen. Also das Denken umfasst mehr menschliches Denken. Wir können zum Beispiel in Entwicklung denken. Das können diese Maschinen nicht. Sie können uns dabei helfen, aber sie können es selbst nicht. Wir können menschliche Intuition, das anschauliche Denken, was Menschen beherrschen, das symbolische Denken, das sensomotorische Denken, das sind alles Dinge, die wir noch nicht an Maschinen abgeben können. Und die werden für die Zukunft jetzt ganz zentral wichtig. Und gerade hier finden wir bei neurodivergenten Personen oft Begabungen, die total unterschätzt werden. Also wir sind da gerade erst am Anfang einer Entwicklung, die wahrscheinlich alles ändern wird. Und es wird sehr schwer sein, dass diese Überzeugungsarbeit in Schulen und in der Arbeitswelt zu leisten.
Genau, Sie hatten ja gerade schon angesprochen, dass es häufig auch schwierig ist, weil es eben diese individuelle Förderung bedarf. Gibt es noch weitere Schwierigkeiten, weshalb so die Inklusionsmaßnahmen schwierig sind umzusetzen?
Ja, ganz viele. Das heißt also erstmal, fängt ja schon an, wenn jemand mit einer Autismusdiagnose oder mit einer ADHS-Diagnose, Legasthenie, Dyskalkulie, was auch immer kommt, dann heißt es immer Modediagnose. Ne? Im Spiegel hatten wir einen Artikel Macke als Marke. Ja, da wird den Leuten unterstellt, dass sie sich wichtig tun mit diesen Diagnosen, weil es TikTok-Filme gibt, wo Menschen, das sind ganz wenige und die spielen auch gar keine große Rolle. Ich habe ja die großen Zahlen genannt, ne? Das heißt also, Menschen, die über Diagnosen sprechen, werden oft entwertet. sie sollen sich nicht so haben, wir sind auch sensibel, andere Menschen sind auch sensibel oder andere Menschen haben auch Probleme mit Reizüberflutung, hab dich mal nicht so. Dann haben wir die Anerkennung der Förderschwerpunkte, ist ein großes Problem. Wir haben endlich einen Förderschwerpunkt Autismus, einen Förderschwerpunkt ADHS haben wir noch gar nicht, da wird noch gar nicht mal drüber gesprochen. Aber wir haben einen Förderschwerpunkt Autismus, der ist aber nur anerkannt in Brandenburg, Berlin, Schleswig-Holstein und Hamburg, also in 4 Bundesländern. In allen anderen wird er nicht anerkannt. Und jetzt geht's weiter. Wenn wir dann diesen Förderschwerpunkt haben und die Kinder gut klarkommen in der Schule, dann kommt die Schulbehörde und sagt, ach, das läuft doch wunderbar, dann können wir doch den Förderschwerpunkt wieder streichen. Es reicht doch emotional-soziale Entwicklung, der ist preiswerter, der Förderschwerpunkt, dann können wir Geld sparen. Ja, aber dann läuft es nicht mehr so gut wie vorher. Das ist ungefähr so, als würde man meinen tauben Studierenden, die 2 GebärdendolmetscherInnen haben, sagen, wenn sie bei mir gute Noten haben, dann können wir doch die GebärdendolmetscherInnen weglassen. Das ist natürlich Unsinn, ne? Weil die sind ja nur so gut, weil sie die GebärdendolmetscherInnen haben und nicht ständig Lippen lesen müssen, sondern sich auf ihre Gebärdensprache verlassen können. Genauso ist es bei Menschen im Autismus-Spektrum. Wenn sie das richtige Scaffolding haben, dann können sie ihre Potenziale entwickeln. Und wenn es gut läuft, ist das ein Zeichen, dass die Hilfe wirkt. Dann darf ich sie nicht streichen, sondern ich muss sie beibehalten. Aber es ist oft das Gegenteil der Fall. Ich bin oft Gutachter im Gericht, um solche Sachen wieder rückgängig zu machen, wenn Leuten die Hilfen gestrichen werden. Also, und die Hilfen, dass man sie überhaupt definiert, das ist alles noch in Arbeit. Also wir haben eine riesen Baustelle in diesem Bereich. Und das Wichtigste ist, dass wir neurodivergente Menschen selber hören müssen dazu. Das kann nicht am grünen Tisch in irgendeiner Behörde entschieden werden, sondern wir brauchen eine Selbstvertretung von neurodivergenten Menschen. Und die entwickelt sich gerade. Wir haben sozusagen den Verband für Neurodiversität schon in Österreich und in der Schweiz, und in Deutschland bildet er sich gerade. Das sind noch einige rechtliche Hürden für die Vereinsbildung da. Und ich denke mir, solche Vereine sind sehr hilfreich, dass sie Nachteilsausgleiche definieren, die wirklich passen, die wirklich auf das Individuum zugeschnitten sind. Da sind wir gerade dran. Also wir sind noch in einer sehr frühen Phase.
Was können denn vielleicht auch Lehrkräfte tun konkret? Ja, worauf können die achten?
Ja, indem sie ihre SchülerInnen ernst nehmen. Indem sie sagen, wenn SchülerInnen sagen, ich würde gern die Aufgabe erfüllen, aber es geht nicht. Ja, dass sie dann nicht sagen, stell dich nicht so an, du bist faul, du willst dich nur drücken, sondern dass sie zuhören und sehen, also die Erkenntnis haben, dass es wirklich einen Grad der Reizüberflutung geben kann bei Menschen im Autismus-Spektrum, wo sie besten Willens nicht können. Das hat nichts mit Nichtwollen zu tun, das hat etwas mit Reizüberflutung zu tun, dass sie sich zurückziehen. Das ist also oft auch so ein Irrtum. Also erstmal denken viele, Autismus bedeutet, dass die Menschen gern allein und für sich sind. Ja, Auto von selbst, Autismus sind Leute, die gern für sich selbst sind und gern allein sind. Das ist ein großer Irrtum. Unsere Forschung zeigt bei nahezu allen Menschen im Autismus-Spektrum, dass sie die gleichen sozialen Wünsche nach Kontakt haben wie alle anderen Menschen auch. Sie sind gern im Kontakt mit anderen Menschen, nur kann dieser Kontakt so reizüberflutend sein, dass es klüger ist, sich zurückzuziehen, weil sie ihre Gesundheit schützen und ihr Nervensystem schützen. Das heißt also, Autismus ist eigentlich eine Kompensationsstrategie. Das ist nicht das Wesen der Menschen. Die sind nicht antisozial oder asozial, sondern die sind hochsozial nach unserer Erfahrung. Wenn sie die Möglichkeit bekommen, mitzuwirken, sind sie oft sehr sozial und verantwortungsbewusst. Aber wir müssen aufpassen, dass ihr Gehirn dabei nicht Schaden nimmt durch Reizüberflutung oder permanentes Masking oder Camouflaging, weil das überlastet das Gehirn, wenn sie ständig so tun, als wären sie nicht reizüberflutet. Ja, sondern sie müssen sozusagen immer die Gelegenheit haben, sich zurückzuziehen, dass sich das Nervensystem wieder stabilisiert. Ihre Stimming-Techniken, die sie entwickelt haben, müssen respektiert werden, weil die helfen wirklich. Die sind also kein Füllefanz, sondern die sind für die Hirngesundheit ganz zentral. All diese Dinge, wenn dafür ein Bewusstsein da wäre, dann wäre schon viel gewonnen. Ja, und ich muss sagen, an den Lehrkräften liegt es oft nicht, weil ich habe oft Lehrkräfte in meinen Weiterbildungen. Es liegt eigentlich an der Überlastung der Lehrkräfte. Um wirklich neuroinklusive Schulen zu erreichen, bräuchten wir eine viel bessere Besetzung. Wir bräuchten größere Kollegien, weil in der Schule passiert immer Unvorhergesehenes. Und dazu brauchen wir genug Women and Manpower an den Schulen. Und in Hamburg zum Beispiel sind Schulen oft nur zu 90% besetzt. Also es fehlen überall Leute. Und Lehrkräfte, die ein Bewusstsein für Neuroinklusivität haben, können das gar nicht praktizieren, weil sie ständig irgendwo vertreten müssen, ständig abberufen werden und so weiter. Sie haben gar nicht die Zeit und die Ruhe dazu, die sie bräuchten, um ihre Ideale, also wenn sie dann Neuroinklusivität verstanden haben, und viele kommen in Weiterbildung, also viele sind offen dafür, ja, aber die sagen mir dann, wir finden das ganz klasse, würden das sehr gern unterstützen, aber uns sind die Hände gebunden. Unser Alltag ist so überfordernd, dass wir eigentlich nur Notversorgung machen können. Ja, das Gleiche gilt für Diagnostik in den Praxen von Kinder- und Jugendpsychiatrien oder Psychiatrien überhaupt. Wir haben überall fehlen Leute. Das ist das Hauptproblem. Also es sind nicht die schlechten Leute vor Ort, da gibt es sicherlich auch welche, die keine gute Arbeit machen. Das gibt es in allen Berufen. Ja, da gibt es immer schlechte Beispiele. Aber es gibt keinen Beruf, ne, der sowas nicht enthält. Aber in Wirklichkeit ist es doch die Überlastung, die die Leute davon abhält.
Sie hatten gerade von Masking und Camouflaging gesprochen. Können Sie vielleicht für unsere Zuhörer einmal definieren, was das ist?
Ja, das heißt also, ich erkläre es mal an tauben Menschen. Taube Menschen sind lange Zeit gezwungen worden, Lippen zu lesen. Das heißt, Kinder mussten in der Schule sich auf die Hände setzen, damit sie nicht gebärden. Ja, und wenn die Kinder Lippen lesen lernen, dann brauchen sie ihr ganzes Gehirn, um etwa die Hälfte der Kommunikation um sich herum überhaupt mitzubekommen. Also sie müssen ihr ganzes Leben lernen. Die können nichts anderes lernen, außer Lippen lesen. Und dieses Lippenlesen beherrschen sie dann auch, also hilft ihnen nur zu 50% alles mitzubekommen. Und das ist, finde ich, ein gutes Beispiel für Camouflaging oder Masking. Sie tun so, als wären sie wie Hörende, aber in Wirklichkeit sind sie taub, sie hören kein Wort und sie könnten viel besser kommunizieren, wenn sie die Gebärdensprache einsetzen. Das ist für sie genauso entspannt und leicht zu lernen wie für Hörende die Lautsprache. Ja, also Menschen zu zwingen, die taub sind, die Gebärdensprache zu lernen, nennt man Audismus. Das ist jetzt nicht Autismus auf Sächsisch ausgesprochen, sondern Audismus bedeutet, dass die Mehrheitsgesellschaft Menschen vorschreibt, wie sie zu sein haben. Und das Gleiche finden wir für Menschen im Autismusspektrum, ADHS und so weiter, dass also die Normen, Erwartungen und Standards, die gefordert werden, um seinen Bildungsweg, um an Bildung partizipieren zu können, um in der Arbeitswelt partizipieren zu können, müssen neurodivergente Menschen so tun, als wären sie nicht neurodivergent. Und dafür geht so viel Kraft verloren, dass sie ihre Potenziale nicht entwickeln können, sondern dass sie ihre ganze Kraft nur in diese Standards, Normen und Erwartungen legen. Und auf Dauer ist das so überlastend, dass sie Angststörungen und Depressionen entwickeln. Und das kann die Gesellschaft sich eigentlich nicht wünschen. Also Masking und Camouflaging ist auf Dauer eine einzige Quälerei für die Person, so wie es für taube Menschen das Lippenlesen eine einzige Quälerei wäre. Und darum ist es gut, dass wir die Gebärdensprache zum Standard-Nachteilsausgleich für taube Menschen eingeführt haben. Und solche Nachteilsausgleiche brauchen wir auch für neurodivergente Menschen.
Gibt's denn was schon richtig gut läuft an Schulen?
Ja, der Förderschwerpunkt Autismus ist ein guter Schritt in die richtige Richtung. Wir haben mitunter Schulbegleitungen, die sehr gut informiert sind. Das sind manchmal auch Studierende, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, weil sie familiär Kenntnisse haben oder eben hoch interessiert sind an den Schülern, die sie begleiten und dann eben für Verständnis werben und es schaffen, dass Neuroinklusion wirklich funktioniert. Und die zeigen, dass Klassen intelligenter werden durch neurodivergente Menschen, weil neurodivergente Menschen oft Perspektiven beisteuern, die neurotypischen entgeht. Ich hatte ja zum Beispiel über diese Detailwahrnehmung gesprochen. Ja, und es gibt auch eine unglaubliche Ehrlichkeit in der Kommunikation von neurodivergenten Menschen, weil Lügen strengt an. Und neurodivergente Menschen müssen sich sowieso viel mehr anstrengen als neurotypische Menschen. Und die haben oft nicht mehr die Kraft zum Lügen. Oder so, die sagen Wahrheiten auch sehr ungeschminkt. Also ich bringe immer gern den Vergleich mit dem Märchen des Kaisers Neue Kleider, wo alle sagen, wo der nackte Kaiser vor dem Volk steht und alle sagen, ha, der ist ja toll gekleidet, weil es alle sagen. Und dann gibt's da ein Kind, was sagt, nee, der Kaiser ist doch nackt, ne? Das ist die Pointe in dem Märchen. Und ich bin immer mehr überzeugt, dass dieses Kind wahrscheinlich ein neurodivergentes Kind war, weil solche Wahrheiten bekommen wir oft von neurodivergenten Menschen, weil sie einfach nicht die Kraft haben, so die allgemeinen, wie soll ich sagen, diplomatischen Lügen mitzuspielen. Sie sind oft sehr undiplomatisch, neurodivergente Menschen. Und ich sehe darin einen großen Gewinn, weil dadurch entsteht mehr Ehrlichkeit, mehr Offenheit und bessere Diskussionen. Also wir sparen viel Zeit für Höflichkeiten und gewinnen mehr inhaltliche Diskussionen. Also für die ist inhaltliche Kommunikation wichtiger als die Beziehungskommunikation. Und das ist ein Gewinn, weil es sollte mehr um Inhalte gehen, weniger um Hierarchien und Beziehungen unter Menschen.
Ich habe da auch noch eine Nachfrage. Und zwar hatten Sie ja vorhin die Reizüberflutungen angesprochen. Was könnten denn noch Neurodivergente machen, um sich davor ein bisschen zu schützen, dass sie kein Overload oder kein Meltdown dadurch oder einen Shutdown bekommen?
Also unbedingt solche Situationen, wo es auftritt, aussprechen, dass sie sich jetzt zurückziehen, dass sie nicht beleidigt sind, dass sie nicht gegen etwas gehen. Also sie sollten schon ein bisschen vorher, wo sie das noch kommunizieren können, also bevor die Reizüberflutung eintritt, sollten sie kommunizieren, dass sie sich jetzt ohne Groll zurückziehen. Ganz einfach wegen der Reizüberflutung. Und manchmal hilft es auch zum Beispiel, wie wir jetzt, über digitalen Kontakt die Reizüberflutung zu reduzieren. Ich wünschte mir auch Formate, ich habe das jetzt auch bei den Studierenden an der Uni erprobt, manche können über Zoom viel besser an Seminaren oder Lehrveranstaltungen teilnehmen, als wenn sie persönlich erscheinen müssen. Weil so ein Gerät lässt sich leichter abschalten oder er lässt sich leichter mal vom Bildschirm in eine angenehme, vertraute Umgebung schauen, wo dann das Gehirn wieder Halt findet und seine Mitte findet und dann kann man sich wieder dem Bildschirm zuwenden. Also solche Möglichkeiten sollten wir viel mehr einräumen. Also Udo Sirk hat mal gesagt, das war einer der führenden Denker der Krüppelbewegung in Hamburg, die sich für Inklusion eingesetzt haben. Und der hat mal gesagt, Inklusion bedeutet für mich, dass ich mich auch entziehen kann, wenn ich das will. Also Inklusion ist kein Zwangskollektiv, was wir bilden wollen, sondern Inklusion bedeutet, dass alle partizipieren dürfen. Das bedeutet aber auch, dass alle sich zurückziehen dürfen, wenn sie in die Gefahr laufen, dass ihre Gesundheit Schaden nimmt. Ja, und dieses Bewusstsein müssen sowohl die Betroffenen selbst haben und artikulieren. Die müssen wissen, dass sie das dürfen, ohne soziale Kosten dafür zahlen zu müssen. Und die Umgebung muss wissen, dass das keine Protestbewegung ist. Also, dass die Leute nicht aus Protest den Raum verlassen, sondern ganz einfach zum Schutz ihrer Gesundheit. Und jetzt ist es noch wichtig, wenn wir richtig gut sind, achten wir darauf, welche Informationen, wichtigen Informationen verlieren Personen, wenn sie sich zurückziehen. Dass wir jetzt irgendwie in schriftlicher Form oder heute gibt es ja bei Studierenden mache ich das so, viele sind in Messenger-Groups und dass die wichtige Inhalte dann einfach über einen Messenger mitteilen, dass die Menschen im Autismus-Spektrum keinen Informationsnachteil haben, wenn sie sich zurückziehen. Und das klappt doch schon recht gut. Also das leider viel zu selten, aber Sie hatten ja gefragt, was gut klappt. Solche Dinge funktionieren nach meinen Erfahrungen hervorragend.
Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Danke auch an euch fürs Zuhören. Noch mehr Podcasts zu diesem Thema und auch anderen Themen findet ihr auf Spotify und auf unserer Website. Vergesst auch nicht, uns auf Instagram und TikTok zu folgen. Da heißen wir Salon 5_. Und genau, dann verabschieden wir uns.
Ich bedanke mich für das Interesse und noch einen wunderschönen Tag.
Ihnen auch. Vielen Dank. Tschüss.
Erzähl mal, wie geht's dir? Deep Talk bei Salon 5.